Ja, wir sind jetzt in der Mitte unserer Themenserie Grow. Und wie ihr euch sicherlich schon alle längst gedacht habt, ist ja Grow ein Akronym für geistlich reifen, organisch weiter, geistlich reife, organisch weiterentwickeln. So habt ihr euch schon längst gedacht, weiß ich genau, dass da voll das System dahinter steckt. Und wir haben diese Themenserie uns an Land gezogen. Also wir haben uns überlegt, dass wir die machen wollen, weil wir glauben, dass die natürliche Entwicklung eines Menschen sehr gut verglichen werden kann mit der geistlichen Entwicklung eines Menschen. Da gibt es sehr viele gute Parallelen. Natürlich jetzt nicht 1:1 und gerade im Geistlichen sind Reifephasen manchmal unterschiedlich schnell und manche wiederholen sich auch. Ich rutsche mal wieder zurück in eine frühere Phase oder so, aber es sind einfach so viele Vergleichsmöglichkeiten, die uns helfen, das zu verstehen. Und das Ziel mit dieser Serie, das wir dabei haben, ist zum einen, dass wir verstehen, dass Christen in ganz unterschiedlichen Phasen stecken können. Also nicht alle ticken gerade so wie ich, sondern manche, gerade wenn wir hier einen Haufen Leute vor uns im Gottesdienst haben, ja, hier gibt's manche, die sind schon lange geistliche Großeltern, haben schon viele Kämpfe erlebt. Hier sind geistliche Eltern, hier sind junge Erwachsene, Jugendliche, hier sind verschiedene Kinder, geistliche Kinder, manche Babys noch dabei. Hier sitzen auch Leute, die vielleicht noch Ungeborene sind. Und so gibt es ganz verschiedene Bedürfnisse und auch ganz verschiedene Nahrung, die Menschen brauchen, um geistlich zu wachsen. Und zum anderen ist es uns wichtig, dass du selber verstehst, in welchem Prozess du drin steckst und dass du selber einen Weg findest, wie du dich weiterentwickeln kannst, geistlich, wie du reifen kannst, ja? Geistliche Reife organisch weiterentwickeln, wie du dich weiterentwickeln kannst in deinem Glauben. Und das heißt, dass du manchmal auch theologische Konzepte hinterfragst, über den Haufen wirfst, neue Theologie weiterentwickelst. Das sind alles wichtige Dinge, die einfach hier dazu beitragen. Also diese zwei Dinge sind uns wichtig, dass wir zum einen auf die Unterschiedlichkeit in unserer Christenheit, auch in unserer Gemeinde hinweisen wollen, in Bezug auf die geistliche Reife. Ein anderer neben dir, der braucht vielleicht was ganz anderes als du in diesem Moment und das ist in Ordnung so. Ja, vielleicht kommt dann mal eine Predigt, die ist total so low-level, sogar Einstieg, einfach nur Evangelium und ganz einfach, wer ist Jesus? Und du denkst, oh, ich brauche jetzt eigentlich mal so richtig Schwarzbrot. Dann sage ich, ja, gedulde dich, mach dir nach dem Gottesdienst nochmal einen guten theologischen Podcast an. Es kommt auch wieder eine Themenserie, wo wir dann richtig tief graben. Aber vielleicht gibt's auch so eine Predigt, wo du drin sitzt und denkst, boah, das ist mir alles zu hoch und ich kann damit gar nichts anfangen und so. Dann versuch dir ein Stück rauszunehmen und ansonsten genieß den Lobpreis und den Kaffee hinterher, wo du gut mit Leuten reden kannst. Ich möchte einfach, dass wir eine Weite in unserem Herzen auch bekommen, dafür, dass Menschen in unterschiedlichen Phasen stecken können. Aber zum anderen auch, wollen wir gern, dass du für dich deinen nächsten Schritt entdeckst und guckst, wie kannst du in dieser Glaubensphase, in der du steckst, das Beste draus machen und auch weiter wachsen. Und ganz wichtig, jede Glaubensphase hat ganz besondere Geschenke für dich und ganz besondere Entwicklungsschritte und deshalb ist nicht das Ziel, möglichst schnell als Eltern oder Großeltern anzukommen, sondern genießt das. Jede Glaubensphase hat so richtig ganz wunderbare Dinge, aber auch wichtige Dinge, die wir in dieser Phase lernen müssen, die für uns eine Plattform sind, auf der wir stehen, damit wir durch die nächste Phase gut durchkommen. Deshalb ist es wichtig, dass du das verstehst, wo du innerlich stehst und auf der anderen Seite, dass du echt alles rausholst aus dieser Phase, in der du steckst, ohne zu sagen, ich muss ganz schnell weiter. Aber wenn du schon lange in einer Phase steckst, ist es vielleicht auch gut, mal einen nächsten Schritt zu gehen und zu überlegen, wie kann ich noch weiter wachsen. Und der Text, um den es uns ja dabei geht, ist ganz typisch der Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das schreibt der alte Jünger Johannes, als er gefangen ist auf der Insel Patmos und selbst schon ein Glaubensgroßvater ist, der schon durch diese ganzen Phasen selber hindurchgegangen ist und der genau weiß, wovon er spricht. Welche Phasen? Wir wollen uns das fix mal anschauen miteinander. Und zwar, wir haben, warte mal, man liest von links nach rechts, also von rechts nach links, so rum. Also, die erste Phase, die hier gar nicht so erwähnt ist, ist eigentlich ungeboren. Ja, vielleicht bist du hier und bist irgendwie interessiert am Glauben. Ich möchte jetzt nicht vereinnahmt sein, aber du bist ja hier in dem Gottesdienst aus irgendeinem Grund, schon irgendwie aus einem Interesse. Oder du selbst guckst im Livestream aus irgendeinem Interesse. Ja, und dann kommt dieser Zeitpunkt, wo wir geboren werden und wo wir ganz kleine geistliche Babys sind. Und bei geistlichen Babys, da geht es ja nicht darum, dass sie von vornherein irgendwie das gesamte christliche Regelwerk indoktriniert bekommen, sondern es geht vor allem darum, dass sie erstmal in eine Beziehung hineinwachsen. Ja, die Geburt ist ja auch nicht, dass sie da irgendwie groß den Glauben verstanden haben, sondern meistens ist es einfach ein starkes Erlebnis, was ich mit Gott hatte. Irgendeine wertvolle Erfahrung, irgendwas, wo ich gemerkt habe, oh, ich werde innerlich in meinem Herzen angesprochen und ich sage jetzt einfach Ja zu diesem Jesus. Und dann bin ich wie geistlich, das Wording der Bibel ist, von Neuem geboren. Also dieser Vergleich von Lebensphasen mit geistlichen Phasen ist ein ganz biblischer Vergleich, der immer wieder bemüht wird. Und dann kommen eben so eine kleinen süßen Babyschuhchen in dieser ersten Phase, wo ich als kleines Baby einfach Urvertrauen lerne. Einfach lerne, diese Nähe Gottes zu erleben und zu genießen, wo ich meine Erfahrungen mit Gott mache. Und das Wichtigste ist einfach Urvertrauen. Immer mehr lernen, immer mehr merken, Gott ist da, Gott hat mich lieb. Diese ganze einfache Wahrheit, Gott hat mich lieb, komme was wolle, das bleibt stehen. Das ist eine Phase, wo wir ganz viele starke Gebetserhörungen in der Regel haben, ja. Da wenig beten, viel Erhörung ist dort immer. Und wie bei einem kleinen Baby, ja, wenn das schreit, dann kommt die Mama sofort und drückt die Brust ins Gesicht und irgendwie man kurz mal schreien und dann ergibt schon einen Effekt. Und bei geistlichen Kindern, Babys, ist das oft genauso. Sie beten und schon schenkt Gott Sachen. Also ich fand das total cool. Ich hatte eine so eine Phase, als wir bei uns damals die Jugend hier aufgebaut hatten. Da war ich 16 und wir hatten eine Gebetserhörung nach der nächsten. Also wir haben ständig solche, wir haben gesagt, Gott, wir brauchen eine Kaffeemaschine. Und keiner wusste das, außer die im Jugendkreis, die gebetet haben. Am nächsten Morgen steht plötzlich eine Kaffeemaschine auf der Bar. Und die irgendjemand nicht mehr brauchte und hingestellt hatte. Und das war immer so ganz unmittelbare Gebetserhörungen, was uns glaubenstechnisch total geprägt und ermutigt hatte damals. Und ja, dann, wir hatten, Alf hatte das letzte Mal verglichen, ne, dass der Heilige Geist ist für uns wie so eine Mutter, der so dieses Urvertrauen uns hineinspricht, diese Nähe gibt, diese Wärme gibt. Und die Bibel, das Wort Gottes, hat so ein bisschen eine Funktion wie ein Vater, ja, das Orientierung gibt und die Identität hineinspricht in uns. Und dann kommen wir in eine neue Phase hinein, wo wir ganz, ganz viele, wo wir viele Fragen stellen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo die nächste Phase sich versteckt. Hier. So, wenn wir so Kleinkinder sind und wir haben lesen die Bibel, haben viele Fragen und so, aber wir geben uns mit einfachen Antworten zufrieden. Ja, wie so mein kleiner Milo, das sind seine Schuhe, der ist gerade in so einer Phase und dann kommen so die ersten Fragen. Wo kommen denn eigentlich Geschwister her und so, ne? Und dann sagt, also wenn ihr ein Kind ein kleines Geschwisterchen kriegt und dann sagen Mama und Papa, ja, das ist, wenn Bienchen und Blümchen, versteht's noch nicht, das ist, wenn Mama und Papa sich ganz lieb haben. Ja, und dann freut sich das große Geschwisterchen immer, wenn Mama und Papa sich küssen, weil es dann wohl demnächst wieder Geschwisterchen regnet. Also, und mit der Zeit, also in dieser Phase geben wir uns mit einfachen Antworten zufrieden, ne? Und die Theologie ist noch ganz simpel gestrickt und noch nicht irgendwie komplex. Und es gibt auch eine Trotzphase mal, ne, in dieser Zeit bei uns. Wir kommen jetzt gerade in diese Phase rein mit unserem Milo, wo Kinder auch mal tatsächlich ein eigenes Nein zu Dingen finden können und das sogar sehr vehement durchsetzen können und wo sie einfach ihre eigene Persönlichkeit so entwickeln. Und im Geistlichen ist auch manchmal so, dass wir, wenn Gott Nein sagt, dass wir es nicht akzeptieren können. Wenn zum Beispiel in so einer Phase, wenn Gott sagt, hey, diese Partnerschaft ist ungesund, ist nicht gut für dich und Gott sagt Nein dazu oder Nein zu bestimmten Praktiken, zu Halbwahrheiten sagen oder Gott sagt Nein zu irgendwelchen düsteren Filmen oder Pornografie oder was auch immer. Und mit der Zeit, erst können wir es vielleicht nicht ganz verstehen und sagen, ich mache aber trotzdem, Trotzphase, aber mit der Zeit lernen wir zu verstehen, dass eigentlich Gottes Wege auf lange Sicht die besseren sind. Dass sein Nein auch ein gutes Nein für uns ist, weil er uns liebt und für uns ist. Und das ist so eine Phase, in der wir sowas ganz besonders lernen auch. Und dann geht's weiter, dann kommen größere Kinder. Ja, wir sind jetzt immer noch in der Kindheitsphase. Ich habe hier mal Schuhe von meinem nächsten Kind, von Matteo, übernächsten. So. Eine Phase, in der wir schon, viel mit Gott erleben, ja, wo wir lernen, wo unsere Theologie klarer wird, wo wir lernen, sprachfähig zu werden, differenzierter auch zu glauben. Wir sind auf einer großen Entdeckungsreise und lernen auch die ersten Dinge über unsere Berufung. Ja, in dem Alter merkt man so, oh, ich bin richtig gut im Fußball, aber ich bin jetzt kein guter Musiker oder eben umgedreht. Und ich kann ganz gut mit Menschen, aber mich nervt das so lange an der Maschine zu sitzen oder so. Ich werde irgendwie Sozialarbeiter oder Lehrer oder sowas. Ja, und man merkt so ein bisschen, in welche Richtung geht die Entwicklung von diesem Kind. Und das Kind merkt es selber und lernt ein Stück weit über seine Berufung kennen und ist voller Tatendrang und orientiert sich ganz stark an geistlichen Vorbildern. Und da sind wir erstmal bei der Kindheitsphase, das ist das, worüber Alf letzte Woche gepredigt hat. Und ich war sehr gute Predigt, ich ermutige dich, das nochmal bei YouTube anzugucken oder bei dem Podcast-Anbieter deines Vertrauens nochmal nachzuhören. Und Alf hat vor allem einen Punkt gebracht, der ganz wichtig ist, nämlich in dieser ganzen Phase ist das Allerwichtigste ist, dass wir ein kindliches Vertrauen lernen, dass wir dieses Urvertrauen gewinnen, weil wir das unbedingt brauchen. Wenn wir das Urvertrauen nicht in dieser Phase lernen, dann haben wir es sehr schwer, durch die nächste Phase zu kommen, um die es dann heute gehen wird. Es ist ganz interessant, in diesem Text aus Johannes, den wir erst hatten, da ist ja im Vers 12, einmal Kinder, euch Kinder sage ich, dass eure Sünden vergeben sind. Und dort steht ein anderes Wort als in Vers 14, euch Kindern sage ich, dass ihr den kennt, dass ihr den Vater erkannt habt. Bei dem ersten, im Vers 12, steht dort das griechische Wort Paideia. Daher kommt auch das Wort zum Beispiel Pädagogik. Ja? Und das meint vor allem Kleinkinder, so vom Baby bis Kleinkindalter. Und das ist die Phase, wo sie vor allem lernen, Sünden sind mir vergeben, es ist ein neues Leben da. Und das zweite Mal im Vers 14, es steht ja parallel zu den ersten Kindern, es sind natürlich Kinder gemeint, aber dort steht das Wort Technon und das sind Kinder im Sinne von Nachkommen. Und also auch ich bin ein Techno. Ich bin nämlich ein Kind von meinen Eltern, selbst wenn ich schon erwachsen bin. Und ich glaube, natürlich ist auch das als parallel zur Kinderphase gemeint. Aber das, was hier steht, das ist übrigens die einzige Stelle. Bei Männern steht da zweimal dasselbe, bei Vätern ungefähr zweimal dasselbe, nur bei den Kindern was anderes. Und bei den Kindern, ihr seid die, die den Vater erkannt haben, steht dort für diese Kinder, die insgesamt Nachkommen sind. Und ich glaube deshalb, weil das etwas ist, was wir in dieser Kinderphase lernen müssen, aber zugleich bis in alle Ewigkeit wichtig ist für uns, dass das eine so wichtige Sache ist, die uns durchträgt. Und das ist das Fundament, die Basis, auf der wir überhaupt weiter reifen können. Weil das Ziel der Reifung ist ja, dass wir irgendwann auch geistlich nicht immer infantil bleiben, sondern dass wir heranreifen, junge Männer werden, dass wir Väter und Mütter im Glauben werden, dass wir Frucht bringen. Und dass wir Nachkommen auch geistlich gesehen bringen uns, dass wir zu Menschen werden, die andere wieder mit auf die Startbahn bringen können. Und das heißt, mein Ziel ist ja, dass ich im Prinzip Jesus ähnlicher werde, der genau das gelebt hat. Ja, und dann kommen wir in eine nächste Phase, die ist spannend. Und zwar ist das die Phase der jungen Männer. Die Jugendphase, sage ich mal. Ich habe hier meine Arbeitsschuhe mitgebracht, damit ihr mir glaubt, dass ich auch ab und zu mal arbeite und nicht immer bloß hier so beim Pastor-Dasein spiele. Junge Männer, junge Frauen, das sind dann Menschen, die haben gelernt, in ihre Berufung hineinzukommen. Die wissen jetzt, was sie machen. Jetzt sind die Zeit, wo man einen Berufsabschluss macht, wo man sich spezialisiert, ja, wo man auch weiß, okay, meine Begabung, das ist, ich bin vielleicht eher pastoral oder apostelmäßig unterwegs oder prophetisch, das ist so meins. Und ich habe, ich in der Gemeinde, ich bin Hauskreisleiter oder ich kümmere mich um Technik oder keine Ahnung. Und man merkt mit Menschen, das fällt mir leicht, das fällt mir nicht so leicht. Und man merkt immer mehr, das ist so meine Berufung. Das ist so der Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und das sind Menschen, die richtig was reißen können. Die sind voller Tatendrang, voller Energie. Die sind in ihrer Sturm- und Drangzeit und können richtig was bewegen. Und dabei ist aber dann die Gefahr, dass wir es manchmal übertreiben. dass wir richtig was leisten für Gott. Und vor lauter Leistung für Gott verpassen wir Gott selber, der eigentlich in dieser Nähe mit uns sein will. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, viel zu tun, sondern Gott liebt es, dass das eine Phase ist, in der wir Himmel und Erde in Bewegung setzen können. Wo wir richtig Power haben, wo wir Nächte durchmachen, um irgendeine Gemeindeveranstaltung vorzubereiten oder für andere Menschen noch da zu sein, was auch immer. Das sind alles gute Sachen. Solange wir dieses Urvertrauen behalten, solange wir immer wieder in diese Nähe mit Jesus hineinkommen. Also eine Phase, die auch die große Herausforderung hat von Burnout, von zu viel leisten. Es geht nicht darum, zu viel zu leisten. Man kann nicht zu viel leisten. Aber es geht darum, dass man vielleicht vor lauter Leistung Gott selbst verliert. Dass man denkt, Gott liebt mich, weil ich leiste. Das ist das Schlimme. Es geht nicht darum, dass du weniger machen sollst. Es geht darum, dass du das machst aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Es geht um diese innere Motivation. Und das ist etwas, was man in dieser Phase lernen muss. Und das ist sehr herausfordernd. Und dann kommt schließlich noch die, also hier in der Bibel, die letzte Phase. Die kann man sicherlich auch in verschiedenste kleine Unterphasen noch teilen. Ich habe es jetzt mal der Einfachheit halber auch bei einer Kiste belassen. Das sind dann die Väter und Mütter im Glauben. Menschen, die gelernt haben, wer sie sind, die Gott ganz neu erkannt haben. Das sind Menschen, die schon durch Lebens- und Glaubenserfahrungen sich durchgekämpft haben, die echte Verantwortung für geistliche Kinder übernehmen. Ja, die sind Menschen, die, wo die Frucht des Geistes sichtbar ist, wo sie automatisch aus ihnen herausströmt. Nicht, weil sie sich irgendwie ganz so anstrengen müssen oder so, sondern weil sie einfach einen Charakter entwickelt haben, eine geistliche Reife entwickelt haben, wo das zu ihrem Sein gehört. Das ist eine Phase, wo nicht mehr ihr Tun, ihr Sein bestimmt, sondern jetzt ihr Sein, ihr Tun bestimmt. Das sind die, die nicht mehr sich selber in den Mittelpunkt stellen, sondern anderen eine Bühne bauen, die die nächste Generation anfeuern und fördern und begleiten und in ihre Berufung hineinbringen. Mentoren statt Konkurrenten im Glauben, die gerne andere größer machen als sich selbst. Die wollen, dass die nächste Generation noch besser wird als sie. Und alle diese Phasen, die ich jetzt hier aufgemacht habe, die haben nicht immer unbedingt was mit dem natürlichen Alter zu tun. Ja, es gibt Menschen, die sind mit 25 schon geistliche Eltern und richtig gut unterwegs. Und es gibt Menschen, die sind mit 80 noch irgendwo hier und sind in ihrem Glauben nicht wirklich weitergewachsen, sondern immer geistlich, infantil, kindlich, also kindisch geblieben. Ja, Jesus spricht ja ganz oft, wir sollen wie die Kinder werden, wir sollen wie die Kinder sein. Damit ist das gemeint, was ich gerade gesagt habe, dass wir dieses Urvertrauen behalten, was Kinder haben. Dieses Ich bin geliebt. Aber nicht in einem kindischen Glauben bleiben. Ja, irgendwann reicht es nicht mehr, dass Mama und Papa sich lieb haben, damit Kinder kommen. Irgendwann versteht man, was das wirklich mit sich auf sich hat. Ja, wie das funktioniert, wenn dann Mann und Frau zusammenkommen und was dann biologisch alles abgeht und mit Hormonen und mit genau was auch immer. Ja, das erspare ich euch jetzt. Irgendwann möchte man dazu mehr wissen und verstehen, was ist da tatsächlich passiert. Und Menschen, manchmal bleiben sie einfach ewig lange in diesem Status hier stecken. Ich könnte ewig lange über die Elternphase reden, ich liebe diese Phase, aber wir wollen ja uns heute ganz besonders um die Jugendphase kümmern, mit all ihren Herausforderungen und das Alter, wo man unheimlich viel bewegen kann, aber wo man, glaube ich, auch die größten Herausforderungen erlebt. Und wir wollen uns heute zwei der größten Herausforderungen ansehen und da brauche ich jetzt eure Konzentration. Also, das Erste, wie nennt man denn dieses Mysterium, was passiert, wenn man aus der Kindheitsphase in die Jugendphase hineinkommt? Jawohl, die Pubertät, das Alter, wo die Eltern dann komisch werden. Und das ist genauso im Geistlichen, wo wir in eine Pubertät hineinkommen, wo plötzlich im Kopf alles umgebaut wird, wo sich unser Weltbild verändert, wo sich unsere Sprache verändert, wo sich Glaubenssätze verändern, weil wir sie hinterfragen und merken, es ist nicht mehr so ganz stimmig. Ja, unsere Identität wird neu aufgerollt und genau dasselbe passiert im Geistlichen, wo wir einfach Dinge, die wir lange geglaubt haben, hinterfragen und merken, ist das wirklich so? Ist das wirklich so einfach schwarz-weiß, wie ich das immer geglaubt habe? Verhält sich das so, wie wir das oft predigen? Oder warum passen oftmals meine Lebenserfahrungen nicht mehr zu meinen Glaubenssätzen? Ja, zum Beispiel, Gott ist immer gut. Ja, aber warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Warum gibt es so viele Menschen, die unschuldig irgendwie, denen es so viel schlechter geht als mir? Warum, aber vielleicht erlebe ich selber auch das Leid. Warum ist meine Mutter gestorben? Warum ist, hat sich mein Ehepartner von mir getrennt? Und warum muss ich in diesen Mist hineingeraten sein? Und ist Gott wirklich gut? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Oder solche Sätze wie, Gott kann und will heilen und wir glauben das, aber irgendwie, warum leide ich dann weiter an dieser Krankheit? Was ist da los? Ne? Vielleicht glaube ich nicht genug und dann kommt ja auch noch dieser triumphalistische Glauben, also wo ich immer, genau, also wo gesagt wird, ja, Gott hat schon alles für dich bereit und die Heilung ist schon da, du musst sie dir nur abholen und so, musst nur genug glauben oder was auch immer und du musst es vor allem proklamieren und ich proklamiere und proklamiere über Jahre und nehme diese Heilung für mich an und ich erlebe es einfach nicht und irgendwann denke ich, hallo, ich kann mich auch alleine verarschen. Also habe ich jetzt gemacht die letzten 5 Jahre, 10 Jahre oder was und trotzdem werde ich nicht geheilt, trotzdem ist meine Ehe nicht gesund geworden, trotzdem hat es mir diesen Schmerz über den Verlust von diesem Freund nicht genommen, weil wir irgendwie, es passt nicht mehr, dieses Jahr, das ist alles gut und alles nett und so und wenn ich ehrlich zu mir selber werde, merke ich, es passt nicht, es stimmt nicht. Soll ich jetzt bis zum Ende meines Lebens in dieser Lüge leben? Oder für mich fühlt es sich an wie eine Lüge. Soll ich immer noch in diesem, ja, es wird schon irgendwie in dieser ewig nicht erfüllten Hoffnung leben oder nicht? Und dann fange ich an, Glaubenssätze umzudenken. So wie Paulus, der irgendwann diesen Stachel in seinem Fleisch akzeptiert. Als etwas von Gott Gegebenes oder zumindest was Gott nicht verhindert, nicht wegnimmt. Was auch immer, wir wissen nicht genau, was es ist. Vielleicht ist eine schwere Krankheit gemeint oder sowas, die ihm Schmerzen bereitet. Auf jeden Fall hat Paulus irgendwann sich damit versöhnt. Er betet für andere und sie werden gesund und trotzdem nimmt Gott ihm nicht diesen Stachel im Fleisch. Und dann tun sich Fragezeichen auf und die, irgendwie ist es alles nicht so einfach, so ganz schwarz-weiß. Und ich lerne meine Theologie und meinen eigenen Erfahrungshorizont abzugleichen und bestimmte Sätze halten dem Leben einfach nicht mehr stand. Ich weiß nicht, ob du das selbst kennst. Wenn du jetzt noch in der Kinderphase bist, ich will dich nicht total verunsichern oder so. Aber das Leben ist manchmal so viel schwieriger oder komplexer, als wie wir uns das manchmal in unserer einfachen Theologie so zurechtbasteln. Und wir wollen aufhören, uns selbst immer weiter, also in diesen Glaubenssätzen zu leben, die einfach so unstimmig sind, weil wir sonst uns selber verleugnen und weil wir uns selber nicht treu bleiben können. Weil wir uns nicht ehrlich fühlen. Es fühlt sich an wie Leben mit einer Lüge. Und das ist so ein ganz komischer Zustand, wo ich dann glaube, irgendwie habe ich meinen Glauben verloren. Ich kann in mein eigenes Vertrauen an Gott nicht mehr trauen. Und das sind manchmal es sind immer schwierige Zeiten, schwierige Phasen. Vielleicht fühle ich mich so ein bisschen wie in so einer Verpuppung. Ich bin noch nicht mehr Raupe, aber ich bin auch noch kein Schmetterling. Und irgendwie, es fühlt sich alles so, naja, so nicht fertig an oder so viele Fragezeichen. Und ich fühle mich gelähmt, so als ob ich alles verloren habe. Dann stoße ich beim Bibellesen auf immer mehr komische Stellen. Und diese einfachen Fragen, die ich damals gehört habe von irgendwelchen Pastoren oder Apologetikern, die reichen mir nicht mehr, sondern was ist jetzt mit der 7-Tage-Schöpfung? Warum kommt da plötzlich eine Schlange an, die läuft? Wir hatten eine sehr lustige Begebenheit jetzt. Mich hatte meine kleine Nichte da und sie hat dann eine Geschichte erzählt. Und dann erzählt sie so, plötzlich schleichte sich die Schlange an. Tap, tap, tap. Ja, die Geschichte war wahrscheinlich noch vor dem Sündenfall. Aber es ist mit der Situation, wo 3 Tage die Sonne stillsteht bei Josua, mit Jona im Walfisch, warum verstockt Gott das Herz vom Pharao? Warum ist Gott an so vielen Stellen so blutrünstig im Alten Testament? Muss da wirklich so eine Flut sein? Oder auch im Neuen Testament mit Ananias und Sapphira oder keine Ahnung, 1000 Sachen, der Genozid von Josua und dem Volk Israel, als sie in das Land reingekommen sind. Was ist mit Stellen über Vorherbestimmung? Die machen so viele Fragezeichen auf. Oder das ganze Thema Frauen in der Gemeinde sollen nicht reden, sollen Kopftücher tragen, was auch immer. Oder sind alle homosexuellen Sünder? Und es so viele Fragen, die einfach irgendwie dann, wo Theologie immer nicht mehr so richtig passt. Und ich versuche das zu harmonisieren und irgendwo merke ich, also das sind alles Krücken, wenn ich das harmonisiere. Und ich merke irgendwie, es diese alten, einfachen Antworten, die machen es nicht mehr für mich. Die sind irgendwie schwierig. Und irgendwie verliere ich diesen kindlichen Glauben oder dieses, vielleicht sogar dieses kindische Glauben. Ist die Bibel nicht super unstimmig in sich selber? Früher habe ich das so verstanden als ein Wort, das vom Himmel gekommen ist, wie so Wort Gottes gefallen auf die Erde und deshalb ist alles so in sich, passt total. Und irgendwie mit der Zeit merke ich, nee, die Bibel ist ja eigentlich eine Riesensammlung von verschiedensten Schriften, eine ganze Bibliothek von zig verschiedenen Autoren, unterschiedlichsten Literaturgattungen, die ganz unterschiedliche Ziele haben, die Schriften, die in unterschiedlichsten Kulturen über Jahrtausende hinweg geschrieben wurden. Natürlich ist da nicht alles super stimmig, als wenn ich jetzt einen Roman schreibe oder jemand anderes. Und ich merke, ja, ganz viele Dinge muss ich einfach im damaligen Kontext betrachten, muss gucken, was war das für eine Kultur, in der sie gelebt haben, wie spricht dieser Text in diese Kultur hinein und was ändert er an den Gegebenheiten, die dort damals vorgeherrscht haben. Und plötzlich merke ich, na, ich muss ganz viele Bibelstellen ganz neu mir definieren, ganz neu verstehen, je mehr ich auch diese Umstände, diesen Kontext verstehe. Aber was passiert, je mehr Freiheit ich mir nehme zu sehen, okay, das ist in diesem Kontext, heißt es was anderes, als ich dort drin lese, so unmittelbar lese, wenn ich mir das genau angucke, es heißt manchmal sogar genau das Gegenteil. Ja, wir hatten schon oft diese Geschichte mit den Sklaven bemüht. Ja, wenn es steht, dass du deinen Sklaven gut behandelt hast, sollst und so. Heute heißt das nicht, dass wir uns das am Sklaven anschaffen sollen, sondern wir lesen genau das Gegenteil heraus. Ja, dass es darum geht, nicht Sklaverei weiter zu fördern und so weiter. Und das ist auch gut so, aber je mehr ich sowas mache, desto mehr merke ich, dass Sicherheiten wegbrechen. Desto mehr fängt es an, dass Dinge, die ich lange für wahr gehalten habe, irgendwie nicht mehr stimmig sind. Ich gehe in unbekanntes Terrain. Und das schafft Unsicherheit. Und dann habe ich Angst, ist irgendwann so ein Dammbruch da, dass ich gar nichts mehr so richtig wahrnehmen kann. Jede Stelle kann ich jetzt beliebig auslegen. Irgendwie die Bibel ist gar nicht mehr so ein Orientierungspunkt, weil es gibt auch tausende Christen, die das völlig unterschiedlich verstehen. Jede einzelne Bibelstelle. Und irgendwie könnte ich mir immer alles raussuchen, wie es mir am liebsten passt. Und was hält mich jetzt noch? Was ist jetzt noch wahr? Was ist nicht wahr? Was muss ich wie verstehen? Und es passiert, dass ich merke, als ob immer mehr Boden wegrutscht. Und für manche ist es der Punkt, wo sie dann völlig wegrutschen und gar nicht mehr zurück zum Glauben finden. Und das ist eine große Herausforderung. Diese Phase ist richtig, richtig anstrengend. Und gleichzeitig richtig, richtig wichtig, damit ich irgendwann weiterkomme. Und nicht bei so einem kindischen Glauben, der für diese Phase genau richtig ist und gut ist. Aber irgendwann nicht mehr trägt, dass ich hier nicht stecken bleibe. Es ist so wichtig, dass wir diese Fragen zulassen, dass ich merke, ich muss es differenzierter betrachten. Aber die Frage ist, wo mache ich Halt? Dieses Phänomen ist heute sehr weit verbreitet. Wir sprechen da von Dekonstruktion des Glaubens. Und das ist ja genau das, was im Kopf passiert bei der Pubertät. Der ganze Kopf, es werden Dinge umgebaut, es werden Dinge dekonstruiert und neu rekonstruiert. Wir haben neue Synapsenverbindungen und denken plötzlich neu. Wenn ich zum Beispiel mein Haus erweitern will, ja, wenn ich einfach nur einen Wintergarten anbauen will, ist einfach. So habe ich das bei mir gemacht, ja. Ich habe einen Wintergarten, hat meine Frau bei eBay gebraucht, rausgesucht, wir haben den uns geholt und aufgebaut. Aber für die Leute, wo wir den geholt haben, mit ein paar Jugendlichen hier, nochmal danke an alle, die haben den abgebaut oder abbauen lassen von uns, damit sie einen festeren Wintergarten richtig gemäuert hinbauen können, nicht bloß irgendwie ein paar gestellte Glasscheiben. Und den richtig ordentlich, weil sie das ordentlich erweitern wollten, einen richtig guten Raum, den man ordentlich beheizen kann. Das heißt, sie mussten es rekonstruieren, etwas Neues, dekonstruieren, etwas neu, um etwas Neues zu rekonstruieren. Und da war wichtig, dass etwas Altes wegbricht, weggebaut wird, damit etwas Neues dort Platz hat. Was ist, wenn du eine zweite Etage auf dein Haus draufbauen willst? Dann heißt es, du musst das Dach runternehmen. Du musst dort die Dinge verändern, du musst die Balkenkonstruktion ändern, damit du wirklich eine zweite Etage draufbauen kannst und wieder ein neues Dach, das einfach mehr Raum für mehr Menschen, für mehr, also mehr Platz dir bietet. Für eine weitere Theologie auch reicht. So ist Rekonstruktion und Dekonstruktion wichtig. Manche Menschen also gehen davon aus, dass es eher so ist wie so ein Schneckenhaus, ja? Ein Schneckenhaus finde ich so genial von Gott gemacht. Die Schnecke macht das nicht alle halbe Jahre kaputt oder alle Woche oder so und baut es neu, sondern es geht immer wie bei einer Muschel, immer ein kleines Stückchen weiter und das wird immer, immer, immer größer. Und das Alte ist nicht schlecht, sondern es ist immer noch der Kern von dem Haus. Auch wenn die Schnecke vermutlich in diesem kleinen Kern nicht mehr so oft ist, weil es einfach so fett geworden ist. Vermutlich. Ich habe noch nie reingeguckt, war noch nie zu Besuch. Aber der Punkt ist dieser, dass so ein Haus dann einfach, ohne dass irgendwas verändert werden muss, immer weiter wachsen kann. Und ich glaube, dort, wo Menschen in gesunden Gemeinden groß werden und wo sie sehr viel diesen Herzschlag Gottes haben und sehr auch von vornherein lernen, auch differenzierter zu glauben und wo man nicht so ein halsstarriges Weltbild hat und das ist die einzige richtige Lehre und nicht links und rechts. Ich glaube, dass Menschen sehr viel erleben, dass sie wenig dekonstruieren müssen, wenn man von vornherein auch eine gewisse Weite hat. Menschen, die aus sehr, sehr engen Gemeinden kommen, mit einer sehr engen Theologie, die erlernen, die müssen manchmal sehr, sehr viel dekonstruieren, bevor sie wirklich einen weiten, neuen Glauben erleben können. Aber ich glaube, bei keinem Menschen ist es wie ein Schneckenhaus. Wir alle haben so Situationen, haben Glaubenssätze übernommen aus unserer Familienkultur, von unseren Eltern, Lehrern, Sporttrainern, Pastoren, die einfach nicht mehr stimmig sind, wo wir Dinge tatsächlich auch wegbauen müssen, um neu Platz zu schaffen. Ich denke, es ist eine Kombi aus beidem. Manchmal baut man im Wintergarten an und baut noch einen Raum an. Und manchmal muss man aber auch Dinge mal wegbauen, damit Platz ist für was Neues. Und damit wir vielleicht auch nicht komplett aufgeben müssen. Weißt du, Dekonstruktion ist deshalb sehr wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können. Glauben ist eine Reise und wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern diese Weiterentwicklung ist nötig, damit wir weiterhin ehrlich glauben können. Auch das kleine Kind glaubt ehrlich, dass Kinder kommen, wenn Mama und Papa sich lieb haben. Aber irgendwann kommt die Phase, wo ich nicht mehr glauben kann, wenn die sich küssen, dass da irgendwas passiert. Also, dass das da passiert. Sondern dann muss ich das Differenzierte betrachten, damit ich weiterhin ehrlich glauben kann. Wie gehen wir damit um? Und das ist mir noch wichtig. Dunkle Zeiten dürfen auch dunkle Zeiten bleiben. Lass uns nicht so schnell immer, da kommt aber ein Happy End. Aber es wird alles wieder gut. Weil tatsächlich wird manchmal nicht alles wieder gut. Tatsächlich gibt es schwere Zeiten. Und gerade wenn du in einer dunklen Zeit drinsteckst, hast du oftmals nicht das Licht am Ende des Tunnels. Und immer wenn Leute dir sagen, ja, dort ist ein Licht am Ende des Tunnels, das ist auch alles gut so und so weiter, dann klingt das für dich wie Hohn und wie Spott in deinem Leben und in deiner Situation. Du fühlst dich nicht ernst genommen. Dunkle Zeiten müssen auch dunkle Zeiten bleiben dürfen. Nicht dann, wenn du genug glaubst, dann tut's nur halb so weh oder so. Wir haben auch manchmal die Herausforderung mit unseren Lobpreisliedern und mit unseren Gottesdienstformen, dass wir wenig Worte für diese Phase finden und haben. Lobpreislieder leihen uns ja Worte für Gebete, die wir sprechen können. Aber unsere Lobpreislieder sind ganz oft sehr, also dieses Triumphalistische, was ich erst gesagt habe, oder sehr, sehr von dieser ersten Phase geprägt. Von diesem, ja, alles ist gut und es wird immer alles perfekt und so weiter. Und wenn man mal irgendwie, wenn ich mal durchs dunkle Tal gehe, dann bemühen wir mal zwei Zeilen aus dem Psalm 23 und so. Aber sofort wird's wieder gut und alles ist gut. Und das ist auch richtig so. Und für diese Phase und auch diese Phase ist das ja auch richtig. Aber es gibt auch diese Phase, wo uns das ganz schwer fällt, sowas zu singen und wo wir das nicht ehrlich singen können. Und was passiert, wenn wir keine Worte dafür finden? Dann werden Menschen in dieser Phase sprachlos. Und Sprachlosigkeit führt zu Vertrauensverlust. Vertrauensverlust heißt, Menschen verlieren ihren Glauben, wenn wir nicht ihnen auch Worte leihen für diese Phase. Gerade im Lobpreisbereich, dann müssen wir dann halt immer zurückgreifen auf irgendwelche Paul-Gerhardt-Schinken oder von guten Mächten oder sowas. Oder irgendwelche Sachen, die früher war das viel mehr in der Theologie noch verankert als heute bei dem Worship-Movement, was wir haben. Und ich möchte das auch gar nicht runtermachen. Das hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber es ist sehr einseitig. Und das ist wichtig, dass wir auch für diese andere Phase Lobpreislieder haben, die uns Worte und Gebete leihen, die dem gerecht werden, wie man sich in dieser Phase fühlt. Und wäre natürlich auch gut, wenn wir im Gottesdienst mehr Raum dafür haben. Ab und zu mal wenigstens. Ich weiß, wenn ich hier euch angucke, hier sitzen ganz viele, die in den Gottesdienst kommen, völlig ready, ihr Herz Gott entgegenzuschmeißen. Aber es gibt ja auch Leute, die mit großen Zweifeln da sitzen. Und auch für diese Menschen müssen wir Worte finden. Muss ich mir meine eigene Nase fassen. Manchmal gibt es Situationen, wo ich mich nicht im Vertrauen Gott nähern kann, weil da kein Vertrauen mehr da ist. Oder Situationen, wo ich mich auch nicht in Dankbarkeit Gott nähern kann, weil ich einfach nicht mehr dankbar bin. Weil so viel Mist passiert ist oder weil ich so enttäuscht bin. Und aufgrund meiner christlichen Sozialisation kann ich auch nicht mit Klage kommen, weil das macht mir nicht. Obwohl es genau der Weg wäre, meine Emotionen jetzt Gott gegenüber auszudrücken. Gott, was soll das? Was soll diese Scheiße, in der ich gerade drin bin? Was soll dieser Mist? Klage ist so wichtig. Und die Bibel, die hat jede Menge Raum für diese Klage. Es gibt 65 Klagepsalmen, die ohne Happy End sind. Nicht am Ende wird aber wieder alles gut, sondern ganz viel von dem, es ist richtig schlimm und Gott, guck doch endlich mal hin und sieh doch mal meine Situation. Und diese Psalmen sind wichtig für diese Phase, die nicht gleich am Ende immer wieder alles auflösen und so. Weil diese Auflösung, die fühle ich gerade gar nicht, sondern es muss dieser Raum für diese Klage auch sein. Und das ist wichtig, dass wir Menschen diese Phase auch zugestehen. Wir wissen manchmal als Gemeinde nicht, mit dieser Phase umzugehen. Wenn Menschen durch Zweifel gehen, durch schwierige Zeiten, dann kommen dann irgendwelche hohlen Phrasen. Also vielleicht nicht hohl, vielleicht stimmen die auch, aber in dem Moment fühlen sie sich nicht wahr an. Ja, am Ende wird alles gut und der liebe Herr Jesus hat dich trotzdem lieb. Und wenn ein Kind gestorben ist, es ist jetzt bei Gott und Gott umarmt es jetzt. Und irgendwie, weißt du, was Jesus macht? Jesus trauert mit. Jesus geht in diese Situation mit hinein und ist erstmal da und trauert mit. Selbst als Lazarus gestorben ist und Jesus kommt zu seinen zwei Schwestern und der weiß, natürlich wecke ich ihn gleich auf, aber das Erste, was er macht, ist, er setzt sich mit den Mädels hin und heult. Weil er so bewegt ist von dieser Situation. Jesus kommt und trauert mit und ich glaube, das ist das, was wir tun sollten. Glaube und Trauer sind zwei Seiten einer Medaille. Dieses Glauben, Gott macht alles wieder gut. Aber auch dieses Trauer über Dinge, die tatsächlich vielleicht auch nicht wieder gut werden. Was tun wir, was tust du, wenn du gerade in so einer Phase von Zweifel und von Umbau in deinem Glauben bist? Und nochmal, es ist leider nicht schön zu hören, aber wenn wir dieses Urvertrauen in unserer Kindheit nicht gelernt haben, ist es sehr, sehr herausfordernd, durch diese Phase durchzukommen. Wenn du weißt, bei mir hat das gefehlt. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, hat Alf letzte Woche gesagt, ja. Auch im Geistlichen, dieses neu auszustrecken, Gott, ich möchte das erleben, ich möchte das Urvertrauen, ich möchte dir neu vertrauen. Weißt du, dann bleib wenigstens bei diesem einen Satz stehen. Auch wenn alles andere fällt, bleib bei diesem einen Satz stehen. Ich bin ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Gott steht zu mir. Weißt du, Gott traut dir, Gott glaubt viel mehr an dich als du. Ja, Gott glaubt mehr an dich, als du an Gott glaubst. Ich denke, es ist gut, wenn wir in so einer Phase einfach Zweifel akzeptieren, wenn wir mit Klagen vor Gott kommen. Weißt du, Gott hält das aus. Und das, was Gott sich wünscht, ist, dass wir mit ihm kommunizieren. Und zwar ehrlich. Ich glaube, wenn du in so einer Phase bist, Gott würde es tausendmal mehr lieben, wenn du ehrlich deine Klagen ihm ins Gesicht schmeißt, als wenn du ein Lobpreislied singst, was du nicht ehrlich meinen kannst. Weil er möchte, dass wir mit ihm reden und dass wir ehrlich mit ihm sind. Was kannst du tun, wenn andere in dieser Phase sind? Es ist so wichtig, dass wir lernen, eine barmherzige Sicht auf die Menschen zu haben, dass wir mit ihnen mittrauern, mit ihnen mit, vielleicht auch in Zweifeln, es Verständnis ausdrücken und nicht einfach, du bist irgendwie komisch oder das wird schon wieder oder du glaubst einfach nicht genug. Wahrscheinlich hast du irgendeine Sünde begangen, dass du jetzt hier diese Zweifel hast und so. Stehst du denn nicht mehr sicher? Ich glaube, so können wir sehr viel kaputt machen. Und so werden wir unsere Gemeinde auch nie in wirkliche Erwachsensein, in wirkliche Vater-Mutterschaft hineinführen. Wenn wir Menschen, die auch mal Zweifel äußern, wenn wir sie als Nestbeschmutzer beschimpfen und sowas, ist bei uns noch nie passiert, aber es gibt genügend Christen, die sowas gemacht haben mit anderen Christen, die durch solche Dekonstruktionsphasen durchgegangen sind. Und das ist traurig, weil das zeigt, dass sie selber nicht reif sind. Dann sind sie selber noch irgendwo hier, vielleicht in der Phase, wo noch alles richtig ist. Diese Zweifelphase ist wichtig, dass wir nicht mit Vorwürfen kommen. Es gibt ein sehr schönes Bild in der Bibel, was ich liebe. Das ist das, wo das Volk Israel dort gegen die Gegner kämpft. Ich glaube, es sind Amalekiter oder sowas. Und auf dem Berg steht Mose und Gott sagt, solange du den Arm hebst, deine Arme hebst, solange wird das Volk siegen. Und nach einer ganzen Zeit wird dem Mose die Hände schwer, logisch. Und dann kommen Aaron und Hur und heben seine Hände hoch. Sie halten ihm die Hände. Weißt du, in einer Phase, wo andere Menschen in unserer Gemeinde nicht mehr glauben können, ist es wichtig, dass wir ihnen die Hände halten. Dass wir für sie mitglauben. Dass wir sie hindurchtragen. Und nicht mit Vorwürfen übersehen. Hättest du mal deine Arme gehoben? Im letzten Lobpreislied. Das ist schwierig. So, jetzt habe ich sehr lange darüber gesprochen. Habt ihr noch Zeit für die zweite Herausforderung? Habt ihr noch Kraft? Ja? Okay, ich mach's kurz. Tut mir leid. Es ist für mich ein emotionales Thema, deshalb ist es gut. Okay, die zweite Herausforderung ist, Glaube ist auch wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Und wie trainiere ich? Ja, wenn ich zum Beispiel lernen will, lass uns Beispiel mal nehmen, ich will lernen zu tauchen, länger Luft anzuhalten. Oder ich will lernen, dieses Planking, kennt ihr das, wo man sich hinlegt und möglichst lange hält für Bauchmuskeln. Und ich fange an mit ein bisschen und die Anspannung halten, solange ich kann. Und dann ist aber auch wieder fertig. Und dann muss ich lernen quasi beim nächsten Mal wieder mehr und wieder ein Stück mehr. Also so, dass ich mich rantaste. Ich kann nicht auf einmal irgendwie 3 Minuten Luft anhalten. Aber wenn ich jetzt ein Jahr lang trainiere und immer ein bisschen mehr und zwischendurch Trainingseinheiten, wie ich irgendwie besonders atme, ich habe davon keine Ahnung. Es gibt ja Apnoe-Taucher, die können das irgendwie Viertelstunde lang machen und so, ist Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, wenn mein Ziel ist jetzt, ich möchte 2 oder 3 Minuten ein Stück weiter und irgendwann schaffe ich das dahin, wenn ich es hart trainiere. Und genauso ist es im Glauben auch in dieser Phase, dass wir, dass Gott uns trainiert. Und was trainiert er uns? Er trainiert uns zu lieben. Das ist das Ziel Gottes mit uns, dass wir Liebende werden wie er. Gott ist Liebe. Nicht bloß er hat Liebe oder er liebt ab und zu oder liebt immer oder so, sondern Gott ist per Definition Liebe. Und wenn wir Gott ähnlicher werden wollen, müssen wir lernen zu lieben. Und das ist das, was Gott uns trainieren will. Durch diese ganze Zeit hindurch, indem er als allererstes uns all seine Liebe in uns hineinhaut, indem er uns total auffüllt mit seiner Liebe, um uns erstmal zu zeigen, wie kann Liebe überhaupt aussehen. Aber damit wir nicht einfach immer nur, wer weißt du, in dieser Phase bist du gerne Christ, weil es fühlt sich so gut an. All die schönen Erfahrungen und diese vielen Momente, wo ich Gott so stark erlebe, jeden Gottesdienst im Lobpreis spüre ich Gott und das ist Wahnsinn. Und irgendwann kommt das, ich habe Gebetserhöhung, also Gott gibt mir etwas zurück. Es ist einfach, es lohnt sich einfach, Christ zu sein. Ja, es ist einfach, wenn ich die Summe ausrechne, es ist positiv für mich, also bin ich Christ. Aber das ist doch nicht wirklich Liebe. Verstehst du? Liebe heißt, dass ich ohne Gegenleistung bedingungslos dem anderen wohlgesonnen bin, ihm Gutes tue, ja, ihn einfach wertschätze und liebe. Dass ich alles für ihn geben könnte. Ich habe schon so oft gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Egoismus, dass ich mich selber im Mittelpunkt habe und nicht den anderen. Und in der Kindheitsphase, die Kinder haben nun mal sich selber in den Mittelpunkt und fühlen sich ungerecht behandelt, wenn der andere genauso viel Schokolade hatte wie sie und nicht weniger. Ja, das ist nun mal so. Als Kind steht man im Mittelpunkt und man schreit als Baby, damit die Mama kommt. Und dann ist nicht so, dass man sagt, ach ja, Mama hatte heute einen anstrengenden Tag. Ich bin jetzt mal eine Viertelstunde leise und dann fange ich an zu schreien. So denken Kinder nicht. Es ist einfach normal, dass es egoistisch ist. Und das ist in Ordnung so. Auch im Geistlichen ist es in Ordnung so, aber es ist nicht in Ordnung, wenn es so bleibt. Wir wollen lernen zu lieben. Und das heißt, wir müssen lernen, selbstlos zu lieben. Und das heißt, das muss man trainieren. Und es wird immer wieder Phasen geben, wo du plötzlich viel betest und wenig Gebetserhörung hast. Wo du merkst, irgendwie, wenn ich jetzt die Summe mache, da komme ich auf Minus raus. Jetzt ist es plötzlich ein Investment, das mit dem Glauben. Und ich habe gar nichts davon. Oder nur wenig. Irgendwie fühlt sich das gerade so an wie so eine Wüstenzeit. Und diese Zeiten sind total wichtig. Ja, wenn du tauchen übst, dann gibt es Zeiten, wo du mal keine Luft kriegst. Bewusst. Damit du noch länger aussetzt, keine Luft zu kriegen. Und genauso geht es auch hier. Lieben lernen wir nur, Gott zurückzulieben, indem wir auch mal ihn lieben, bedingungslos, ohne dass wir gleich irgendwie einen Benefit davon haben. Und das möchte uns Gott trainieren. Ein kleines bisschen und immer mehr und immer mehr. Deshalb sind Wüstenzeiten, diese Hungerzeiten in unserem Glauben, so wichtig. Du wirst nicht geistlich erwachsen, wenn du durch diese Zeiten nicht durchgehst. Diese Zeiten kannst du dir nicht ersparen. Sie sind wichtig, damit du lernst, bedingungslos zu lieben, wie Gott liebt. Ich weiß, wir werden niemals so bedingungslos bis zu unserem Tod irgendwie lieben können, aber wir können versuchen, so nah wie möglich anzukommen, so wie Gott liebt. Dass wir nicht eine Gegenleistung suchen, sondern dass wir lieben, ohne etwas zu bekommen. Ich finde, ein super Vorbild ist Hiob, der dranbleibt, obwohl er durch ganz, ganz schlimme Wüstenzeiten geht. Und das andere ist, dass ich auch dranbleibe, auch wenn es mal länger dauert. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Vorbild ist Abraham, der so lange dran geblieben ist, auch mit, dass er immer mal, da ist er zwischendurch gefallen und hat eben doch irgendwie noch einen Sohn zur Welt bringen lassen, der eigentlich nicht die Erfüllung von Gottes Verheißung war, weil er es doch nicht ausgehalten hat, aber im Hebräerbrief wird er trotzdem als der Glaubensheld beschrieben und das war er auch. Ja, ein Abraham, der nicht ständig jeden Tag irgendwelche krassen Wunder erlebt hatte, sondern diese 3,5 Dinge, die da geschrieben sind, sind in einer Spanne von 120 Jahren passiert, ja. Und trotzdem er dran geblieben ist und geglaubt hat. Und das ist das, was Gott uns trainieren will. Dass wir auch dranbleiben, auch wenn mal nichts zurückkommt. Und ich möchte dich ermutigen, in so einer Phase dran zu bleiben. Weil es ist eine wichtige Glaubensphase, dass du lernst, echt zu lieben. Wenn wir ewig bei dieser Liebe stehen bleiben, das ist nicht, also wir sind da hier so eine Verliebtheitsphase in Gott. Super, ja. Aber, und dann machen wir auch gern was für Gott. Aber echte Liebe ist so viel mehr. Das Ziel ist, wenn du diese zwei Herausforderungen, über die ich gerade gesprochen habe, wenn du dich dorthin durchkämpfst, dann erleben wir eine wunderbare Phase von Erwachsensein, auch ihre Herausforderungen. Aber wenn wir Väter und Mütter im Glauben werden, wir erleben wie so eine zweite Naivität. Ja, ihr Kinder, ihr seid Kinder, ihr habt den Vater erkannt und dann ihr Väter, dann kommt dasselbe nochmal. Ihr seid die, die den Vater von Anfang an erkannt haben. Arne Kopfermann hat in den letzten Jahren, also der Songwriter, von dem wir früher viele Lieder gesungen haben, hat in den letzten Jahren ja auch ganz schwierige Phasen durchlebt und ich liebe es, ihn in den Podcast jetzt zu hören, weil er sehr viel über diese Dekonstruktionssachen spricht. Einige der Gedanken, die ich heute gebracht habe, sind auch von ihm und er spricht über diese zweite Naivität, schreibt, die zweite Naivität ist die erlittene, dem Leben abgerungene, in leises Vertrauen verwandelte Haltung eines erwachsenen Menschen gegenüber dem Leben und seinen unlösbaren Rätseln. Es ist die Haltung, Gott wieder zu vertrauen, weil man durch das Tal von Schmerzen, der Dunkelheit, der Gottesferne gegangen ist und einen größeren Gott als vorher wiedergefunden hat. Eine Phase, wo ich nicht mehr so vollmundig durchs Leben gehe, nicht mehr so schwarz-weiß, wo ich Sachen sanfter erklären kann, wo ich differenzierter sehen kann. Wo ich vielleicht alle möglichen Fragen schon gestellt habe und auf viele Fragen keine Antwort bekommen habe, aber mich damit versöhnt habe auch. Wo ich weiß, wenn ich mich Gott gegenüberstelle, Gott ist einfach so viel größer und unerklärlicher. Der bleibt der liebende Papa. Und das ist alles gut. Aber vielleicht ist Gott mehr als nur mein Homie, mein bester Freund, mit dem ich da so durch dick und dünn gehe, sondern ich erlebe Gott wieder als diesen unendlich herrlichen, unendlich fernen, unfassbaren Gott, dem gegenüber ich einfach nur so klein bin und gleichzeitig so geliebt. Diese Ferne und diese Nähe Gottes, ich kann diese Weite spüren in meinem Leben, wenn ich durchgekämpft habe. Ich kann mich in Relation zu Gott setzen und sehe, wie viel größer er ist. Erwachsene haben die Sicherheit der Kindheit und die Kampfzeit der Jugend durch und haben so einen Grad erreicht, wie ich eingangs gesagt habe, wo nicht mehr ihr Tun, ihr Sein bestimmt, sondern wo ihr Sein, ihr Tun bestimmt. Eine Phase, wo aus unserem Glauben an den Gott unserer Väter, das heißt ein übernommenes Gottesbild, wird plötzlich der Glaube an Gott unseren Vater. Dass ich ein ganz eigenes Gottesbild entwickle, dass ich eine ganz eigene Beziehung zu Gott erlebe, die so viel tiefer ist, so viel weiter gefasst, so viel ehrlicher, die mit dem Leben zusammenpasst, wo wirklich Frucht herauskommen kann. Dass ich in meinem Glauben auch ein Ruhepol sein kann, nicht mehr getriebener bin. Wo Frucht einfach aus dieser Ruhe heraus entsteht, nicht weil ich leiste, leiste, leiste. Und plötzlich entsteht viel mehr Frucht als bei jemandem, der immer nur leistet, leistet. Es ist eine wunderschöne Phase. Und ich wünsche uns, dass wir lernen, durch diese Phase hindurchzugehen, dass wir in jeder Phase möglichst alles mitnehmen, was es an Lernschritten gibt, auch in der Jugendphase. Dass wir lernen zu dekonstruieren und dabei den Glauben nicht verlieren, wenn Boden unter den Füßen wegrutscht und Freiheit heißt, Grenzen gehen verloren, das heißt, Sicherheit geht verloren. Dass wir neue Sicherheit in Gott finden. Dass wir neu rekonstruieren im wunderschönen Wintergarten, wunderschönes neues Dach auf einer zweiten Etage, einer dritten Etage, wie auch immer. Damit wir zu einem wirklichen Gegenüber Gottes werden können. Einem mündigen Gegenüber. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Bedingungslos. Dass du mit uns unterwegs bist und jede dieser Phasen hat so Schätze in sich und hat gleichzeitig Herausforderungen und du trägst uns dorthin durch. Ich bete, dass du uns lehrst, wie wir weiterkommen können in dieser Phase, in der wir gerade sind. Dass wir nicht durchrushen, durcheilen, sondern dass wir jede Phase bewusst erleben können und dass wir nächste Schritte gehen, um dir ähnlicher zu werden, um wirklich bedingungslos lieben zu lernen. Jesus, stärke unseren Glaubensmuskel. Trainiere uns, dir zu vertrauen, durch dick und dünn, egal was kommt. Ich bete, Jesus, dass du heute hier in diesem Ort, in diesem Moment uns zeigst, was für uns ein nächster Schritt sein kann. Und ich bete, dass du dieses Urvertrauen in uns wieder neu und neu stärkst. Jesus, bitte stärke dieses ganz tiefe Wissen, diese Sicherheit. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Amen.